Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Gabor Steingart und ich begrüße Sie zu dieser neuen Podcast-Serie von The Pioneer. Diesmal im Licht unserer Scheinwerfer die organisierte Kriminalität und ihre illegalen Märkte. Jahrzehntelang sind ja die von Drogenkartellen und Mafia dominiert worden. Sie haben die Regeln, die Mitspieler bestimmt. Ihr System war brutal, aber es ließ sich gut verstehen, war vergleichsweise durchschaubar. Inzwischen aber ist die organisierte Kriminalität nahezu undurchdringlich. Denn neben den großen, etablierten Netzwerken gibt es Zehntausende kleinerer. Sie alle sind mehr oder weniger miteinander vernetzt, weltweit sogar. Und mit legalen Strukturen verbunden sind sie auch.
Unterwelten. Die Abgründe der organisierten Kriminalität.
Die organisierte Kriminalität hat viele Gesichter. Es kommt darauf an, sie zu erkennen.
Im Bereich von hochprofessionellen Tätern, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken.
Eine erhebliche Bedrohung für Gesellschaft, Wirtschaft und Staat.
Untergräbt unseren Rechtsstaat.
Geldwäsche. Menschenhandel.
Finanzkriminalität.
Waffenhandel. Drogenhandel.
Eigentlich müssten wir aufbegehren.
Zu Beginn rückt der globale Menschenhandel in den Mittelpunkt, ein skrupelloses Geschäft, in dem der Mensch zur Handelsware degradiert wird und sein Wert von Gewinnmargen abhängt, und zwar ausschließlich von diesen Gewinnmargen, die sehr, sehr hoch sind. Das Ganze ist verheerend und klingt so, als ob wir, Sie und ich, damit so gar nichts zu tun hätten. Aber das ist so nicht. Mehr darüber jetzt. Unsere Podcast-Wirtschaftsjournalistin Josie Müller hat sich auf die Recherche begeben. Sie hat sich einen Experten an die Seite gestellt und sie lässt viele andere Stimmen, kompetente Stimmen, über die Unterwelt des Menschenhandels zu Wort kommen.
Lassen Sie uns mit dem Leitmotiv dieser Podcast-Reihe beginnen, die verschiedenen Gesichter der organisierten Kriminalität erkennen. Denn was im Allgemeinen gilt, trifft im Besonderen auf den Menschenhandel zu. Die Vereinten Nationen machen das mit einem einzigen Satz klar.
Männer, Frauen und Kinder jeden Alters und jeder Herkunft können Opfer dieses Verbrechens werden, das in allen Teilen der Welt vorkommt.
Menschenhandel ist über alle Maßen grenzenlos. Er ist nicht abhängig von geografischen, politischen, kulturellen oder sozialen Faktoren, sondern wird davon nur beeinflusst. Es gibt ihn in reichen, wohlgeordneten Industrienationen, in armen, krisengeschüttelten Entwicklungsländern und in all den Staaten zwischen diesen Extremen. Und je nachdem, wo er stattfindet, variieren die Methoden. Menschen werden gekauft oder verkauft, entführt, verschleppt, gezwungen, genötigt oder gedrängt, werden körperlich ausgebeutet oder emotional abhängig gemacht, werden von Not und Armut oder von Versprechungen und Ideen in ein System getrieben, in dem zwar an jeder Stelle Menschen stehen, das aber grenzenlos inhuman ist. Letztlich ist der Menschenhandel ein System der Tabubrüche.
Zwangsarbeit. Organhandel.
Sklaverei.
Kinderpornografie.
Zwangsprostitution.
Menschenverachtenden Schlepperbanden.
Grenzüberschreitung aller Art, jede einzelne kann von organisierten Netzwerken systematisch betrieben werden. Und je nachdem wo, wird das wie entschieden. Sie forcieren uralte Formen der Ausbeutung oder entwickeln neue. Nutzen liberale Freiheiten aus oder sind Handlanger von Autokraten. Profitieren vom Elend anderer oder sind Türöffner dafür. Involviert in all das sind viele, die nicht Teil organisierter Netzwerke sind. Denn anders als Drogen- und Waffenschmuggel kann Menschenhandel zumindest streckenweise über reguläre Strukturen laufen, Teil legitimer Geschäfte sein oder in legalen Wirtschaftsbereichen münden. Die einzelnen Akteure können viel bis gar kein Wissen darüber haben, in was genau sie involviert sind. In einer Studie dreier Forscher im Bereich des Menschenhandels heißt es:
Der wichtigste Faktor ist Profit. Es gibt nicht mehr den Prototyp einer Gruppe, die am ehesten verwickelt ist. Möglich ist alles, solange es Profit bringt. Die am Menschenhandel beteiligten Personen kennen sich nicht unbedingt untereinander. Es ist wahrscheinlicher, dass nur die direkt miteinander verbundenen Personen in Kontakt sind, ohne zu wissen, wer noch dazugehört. Alle erledigen ihren Teil des Geschäfts und holen sich ihren Anteil am Gewinn.
Die Einnahmen insgesamt sind immens. Auf Basis der aufgedeckten Fälle von Menschenhandel kommen UN und OSZE auf eine Summe, die dem entspricht, was die 5 größten Geberländer weltweit jedes Jahr an öffentlicher Entwicklungshilfe zahlen. 150 Milliarden US-Dollar. Dazu eine Analystin der globalen Initiative gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität. Diese Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Genf wertet weltweite Daten aus, die unter anderem von Interpol kommen.
Menschenhandel ist allgegenwärtig und der zweitgrößte kriminelle Markt weltweit. Das liegt unter anderem an den vielen anhaltenden Konflikten und dem wirtschaftlichen Druck. Menschen werden angreifbarer. Erleichtert wird das durch die Beteiligung staatlicher Akteure. Sie sind inzwischen die dominierende Art von Kriminellen.
Staatliche Akteure, die Teil der Lösung sein sollten, sind Teil des Problems. Darunter sind Politiker und Militärs, die zugleich führende Köpfe krimineller Netzwerke sein können. In der Masse aber sind es Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes. Polizisten, Grenzer oder Justizbeamte, die falsche Papiere ausstellen, Anzeigen nicht nachgehen, Grenzen öffnen, Auswege versperren. Die Liste ist lang, das entscheidende Stichwort kurz. Korruption. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen den Experten vorstellen, der einiges von dem, das wir hier beleuchten, einordnen oder ausführen wird. Dietmar Roller, seit über 10 Jahren Deutschlandchef von International Justice Mission, kurz IJM. Diese globale Menschenrechtsorganisation kämpft gegen die Geschäfte mit der Ware Mensch, setzt insbesondere auf die Stärkung von Rechtssystemen in den einzelnen Ländern. Das passiert vor Ort. Er hat also viel mit Behörden und Ämtern in aller Welt zu tun.
Die Korruption ist ganz häufig das Ergebnis von Frustration. Das heißt, Polizisten sind schlecht ausgebildet, stehen irgendwelchen sehr ausgebildeten Anwälten gegenüber, die Verbrecher schnell wieder freikriegen, und die Frustration bringt die dann so, dann kann ich die Hand auch aufhalten. Und wir merken halt, in dem Moment, wo wir nachhaltig mit denen arbeiten, Vertrauen aufbauen, Teams aufbauen, kommt auch eine Vision da rein. Menschen wollen ja in ihrem Leben was bewirken. Auch jeder Polizist, jede Polizistin will ja im Leben etwas ändern. Und wir merken, dass wir damit sozusagen in der Region relativ schnell eine Veränderung hinkriegen.
Ein Blick in die Studien der globalen Initiative gegen organisierte Kriminalität. Die Zahl der staatlichen Akteure ist vor allem in Kriegs- und Krisenstaaten hoch. In Ländern wie Myanmar und Syrien, aber auch in autoritären Systemen wie Nordkorea, China, Russland, Iran und Saudi-Arabien. In schwachen Demokratien mit instabilen Rechtssystemen, dazu gehören die Philippinen und Brasilien, und in Ländern, wo die Beamtenbesoldung keinen mittleren Lebensstandard ermöglicht, zum Beispiel in Mexiko. In der EU ist die Zahl der staatlichen Akteure sehr gering, und das gilt für alle freiheitlich-demokratischen Rechtsstaaten, wenn sie auf stabilem Fundament stehen. Angreifbar für kriminelle Netzwerke sind sie auf andere Art. Einerseits, weil sich die Freiheiten dieser Länder ausnutzen lassen, dazu kommen wir später noch, und andererseits, weil sie als Migrationsziel ein lukratives Geschäft ermöglichen. Das der Schleuser. Über 90% der Migranten in Europa kommen inzwischen über Schleuser. In Nordamerika sind es um die 70, in Asien mindestens 80%. Dass sie überhaupt ihre Länder verlassen, hängt auch mit organisierter Kriminalität zusammen. Sie verursacht oder befeuert das, was zu den Hauptgründen für Abwanderung zählt. Krieg, Waffengewalt, Korruption, Wirtschaftskrisen, finanzielle Not, fehlende Zukunftsperspektiven. Zu sehen im Global Organized Crime Index, dem Zahlenwerk der globalen Initiative gegen organisierte Kriminalität. Vor allem in Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika geht hohe Abwanderung mit einem Index oberhalb des globalen Durchschnitts einher. Und überall dort bieten Schleuser ihre Auffangnetze an, wenn auch ohne Sicherheitsgarantie.
Auf zwei Schiffe im Mittelmeer warten rund 1000 Migranten darauf, in einen europäischen Hafen an Land gehen
zu
dürfen.
Seit Jahren hält der Strom von illegalen Einwanderern in die USA an. Sie kommen ursprünglich unter anderem aus Kuba, El Salvador, Haiti, Nicaragua und Venezuela.
Stau an einem Grenzübergang zwischen Pakistan und Afghanistan. Allein hier im Nordwesten Pakistans sollen sich nach offiziellen Angaben fast 20.000 Menschen befinden, die nach Ansicht der Regierung illegal in Pakistan
leben.
Vor
den Küsten Thailands, Malaysias und Indonesiens treiben nach Angaben von Menschenrechtlern tausende Flüchtlinge unter elenden Bedingungen auf völlig überfüllten Fischerbooten. Kein angrenzendes Land will sie aufnehmen.
Angesichts der Bilder rücken zu Recht humanitäre Fragen ins Zentrum. Aber der grundlegende Konflikt bleibt, dass die Not von Menschen oder ihre Alternativlosigkeit systematisch ausgenutzt wird und alle zum Bestandteil eines profitgetriebenen Systems gemacht werden. Wir hören rein in einen Bericht von Welt.
Seenotretter warten eben darauf, dass sie Menschen retten können. Die Schleuser nutzen das gewissermaßen aus und schicken die Migranten zu diesen Booten, die dann von den Rettern an Bord gebracht und eben nach Europa weitergebracht werden. Und wir schauen uns hier nochmal Material von Frontex an. Da wird ein Boot hinausgeschleppt, das war lange leer und wird dann auf dem offenen Meer mit den Migranten befüllt. Dann werden die Seile gekappt und das Boot dann ohne Antrieb eben auf dem Meer zurückgelassen, in der Hoffnung eben, dass Seenotretter sie finden. Also ein extrem perverses Geschäft, das die Schleuser da betreiben und wo man eben jetzt versucht, denen das Handwerk zu legen.
Egal ob zu Wasser oder auf dem Land, zu den Profiteuren gehören weitere Netzwerke der organisierten Kriminalität. In Italien übernehmen nach der Mittelmeerüberquerung alteingesessene Mafia-Clans das Geschäft. In der Türkei und Mexiko kassieren Drogenhändler für die Benutzung ihrer Routen. In Afghanistan steigen Terrororganisationen wie Al-Qaida ein. Wie viele Menschen weltweit insgesamt geschleust werden, ist unklar. Insofern lassen sich die Einnahmen schwer schätzen. Die UN geht davon aus, dass die zwei profitabelsten Routen, die von Afrika nach Europa und die von Süd nach Nordamerika, jährlich mindestens 7 Milliarden US-Dollar einbringen. Hinzu kommen die Geschäfte in Asien und die innerhalb Europas. Wir ziehen den Fokus mal weiter auf und schauen zusammen mit Dietmar Roller, dem IJM-Deutschland-Chef, auf die Weltkarte. Für den globalen Menschenhandel sind viele neue Wege erschlossen worden, aber genutzt werden auch altbekannte. Dabei begegnen wir erneut und nicht zum letzten Mal dem Begriff Sklaverei.
Wenn wir auf die Routen gucken, dann haben wir tatsächlich die ganz alten transatlantische Sklaverei-Routen indirekt. Wenn es zum Beispiel um Ausbeutung von Kindern in Westafrika geht, kann man heute das nachvollziehen, dass die aus den Ländern der Sahelzone kommen, wo traditionell schon zur transatlantischen Sklaverei die Sklavenjäger und Jägerinnen unterwegs waren. Und heute kann man schon immer wieder sehen, dass diese alten Routen immer noch natürlich auf einem anderen Niveau aktiv sind, dass Menschen in die arbeitsreicheren Gegenden kommen und dort eben versklavt werden. Oder wir haben Routen in den Nahen Osten ganz stark, wenn es um Arbeitsmigranten geht und das ganze Kafla-System, also dieses System, wo Menschen in Arbeitsverhältnisse im Nahen Osten kommen und der sozusagen diese Leute in Arbeit nimmt, ist der komplett verantwortlich. Also die Regierung macht den verantwortlich und das bedeutet aber letztlich, der ist ein Sklavenhalter, der nimmt den Leuten den Pass ab und die sind komplett in seinen Händen. Und wenn wir weiter auf Routen gucken, haben wir in Südasien eben sehr viele Routen von den armen Gegenden zu den reicheren Gegenden oder Frauen aus Südostasien, die Richtung Europa zum Teil transportiert werden. Das heißt, wir haben neue Routen und wir haben auch viele alte, traditionelle. Und eine ganz traditionelle alte ist die durch die Sahara, die heute als Migrationsroute bekannt ist. Und auf diesen Routen gibt es heute ausgeklügelte Menschenhandelssysteme.
Teil dieses ausgeklügelten Systems werden Menschen, die sich bewusst für diesen Weg entscheiden. Was sie zahlen, variiert extrem. Von Afrika nach Europa zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Von Lateinamerika in die USA zwischen 4.000 und 10.000 US-Dollar. Von Asien in die Vereinigten Staaten mindestens 20.000 US-Dollar. Es gibt aber auch Menschen, die geködert werden, mit Versprechungen von gut bezahlter Arbeit in der Ferne. Sämtliche Kosten könnten sie abarbeiten. Doch wo diese Reisen enden, wissen die wenigsten, und wir hören es später noch. Essentiell für sie alle sind lokale Vermittler, also der Erstkontakt. Das können Lokalpolitiker, Beamte, Jobvermittler oder Unternehmer sein. Dazu Maureen Ocheng. Sie ist seit 25 Jahren als Diplomatin tätig, derzeit bei der Afrikanischen Union mit einem exemplarischen Blick auf ihren Heimatkontinent.
In Africa, as in much of the rest of the world, the traffickers in human beings are well organized transnational criminal networks.
In Afrika, wie auch meist sonst in der Welt, sind Menschenhändler gut organisierte transnationale kriminelle Netzwerke. Im Allgemeinen werden sie aber eher als Makler gesehen und nicht unbedingt als Kriminelle. Es ist sehr viel schwerer, sie zu fassen, wenn sie angesehene Mitglieder der Gemeinschaft sind. Und in manchen Fällen sind sie sehr hoch angesehen.
Das Schleusernetz selbst ist so fragmentiert wie der Menschenhandel insgesamt. Es fängt bei einzelnen Personen an und führt bis hin zu großen Einheiten, die auch je nach Kontinent im Dienst von Drogenkartellen, Triaden, russischen Syndikaten oder italienischer Mafia stehen können. Mehr dazu von Tuesday Ritano, Vizedirektorin der globalen Initiative gegen organisierte Kriminalität. Sie deutet auf Netzwerke wie Black Axe, Graue Wölfe oder Hezbollah.
Es ist nicht ein Netzwerk, sondern eine Industrie. Und in der gibt es, wie in fast jedem Markt, einige sehr hochrangige, scharfsinnige Akteure an der Spitze, die transnationale kriminelle Netzwerke aus Ländern wie Nigeria, der Türkei oder dem Libanon steuern können. Es gibt kleinere Gruppen wie Milizen oder Schmuggelrouten, wo seit Jahrhunderten grenzüberschreitende Geschäfte laufen. Bis hin zu Leuten wie Lkw-Fahrern, die schnelles Geld machen wollen. Die Leute kommen aus allen möglichen Ecken, nutzen verschiedenste Netzwerke und Methoden.
Große Schleusernetzwerke haben noch eine übergeordnete Bedeutung und die hat Tragweite. Sie können Migrationsströme steuern, also dadurch verursachten Druck in Ländern verringern oder erhöhen. Und damit Regionen destabilisieren, militärische Unterstützung forcieren, Regierungs- oder Systemwechsel herbeiführen. Sie können auch Zugang zu Rohstoffen gewähren, sichere Wege für terroristische Organisationen, Waffen- oder Drogentransporte. Das zieht weitere Akteure an, aus dem In- oder Ausland, politisch, religiös oder wirtschaftlich motiviert und mit eigener Agenda. In diesem Kontext am häufigsten genannt werden derzeit Russland und die Wagner-Gruppe. Beide weiten ihren Einfluss in Afrika aus, unter anderem in Niger und Libyen. Die meisten Migranten, die über Libyen nach Europa ausreisen, rund ein Viertel, kommen aus Niger. Vor diesem Hintergrund die Vorwürfe, dass Russland gezielt Migranten nach Europa zur Destabilisierung lenke. Belege gibt es keine. Auch der für Libyen zuständige Experte der globalen Initiative gegen organisierte Kriminalität kann das nicht bestätigen.
I have been asked about this a few times. There were rumors and in some cases published rumors, I would insist.
Ich bin mehrmals darauf angesprochen worden. Es gab Gerüchte, die teilweise auch veröffentlicht wurden, wonach Russland in den Anstieg der Ausreisen involviert sei, um Italien oder Europa unter Druck zu setzen. Wir haben keinerlei Beweise gefunden. Russland war in den für die Ausschiffung wichtigen Gebieten nie wirklich präsent. Und wenn ich Russland sage, meine ich auch Wagner. Ich würde nicht sagen, die Meldung ist komplett widerlegt. Man weiß nie, aber wir haben nicht den kleinsten Beleg.
Niger hatte jahrelang mit der EU ein Abkommen, gilt als ein Schlüsselstaat in der Migration aus Afrika, wurde finanziell dabei unterstützt, den Menschenhandel zu erschweren. Voriges Jahr aber hat sich eine Militärregierung an die Macht geputscht. Zu ihren ersten Unterstützern vor Ort gehörte die Wagner-Gruppe. Das Abkommen mit der EU wurde gekündigt, man wolle sich künftig an Russland halten. Seitdem verdient Niger an der Schleusung wieder mit. Russlands Interesse wiederum, so die Vermutung, hängt mit den Uranminen im Land zusammen. Noch einmal kurz zurück nach Libyen. Die meisten internationalen Transits zu den Häfen werden vom Ausland aus geplant. Auffällig sei, dass die Mehrheit der Menschen, auch die, die über mehrere Länder anreisen, größtenteils legal unterwegs sind, also mit gültigen Papieren. Das war bislang nicht üblich.
Migrants essentially enter Libya typically with regular visas.
Sie kommen mit regulären Visa nach Libyen, organisiert von Reisebüros und Schleusernetzwerken, die den kompletten Weg planen, selbst von weit entfernten Orten wie Dakar, Abu Dhabi, Damaskus und Kairo. Dieser hohe Grad an transnationalen Aktivitäten, wo die Schleuser außerhalb des Landes agieren und für ein riesiges Gebiet eine komplette Reise planen mit Details innerhalb Libyens, für diese Art von Schleusung müssen einige Faktoren zusammenkommen. Einer davon Absprachen auf höchster Ebene mit einflussreichen libyschen Akteuren.
Soweit der tiefe Einblick in das System des Menschenhandels, zu dem auch kriminelle Schleusernetzwerke gehören. Die nächste Ausgabe führt uns in die Welt, in der Menschen körperlich tatsächlich ausgebeutet werden und auch gar keine Möglichkeit haben zu entkommen. Es ist, man kann es so deutlich sagen, moderne Sklaverei. Diese zweite Folge finden Sie als Pionier jetzt bereits auf Apple Podcasts, auf thepioneer.de oder auch in unserer Pioneer-App. Sollten Sie noch kein Pioneer sein, müssen Sie nicht verzweifeln, denn dann habe ich für Sie ein Kennenlernangebot parat. Für nur 1 Euro erhalten Sie Zugang zu allen weiteren Folgen dieser Serie. Den Link dazu finden Sie selbstverständlich in den Shownotes dieses Podcasts. Die dritte und finale Folge unseres Unterwelt-Spezials erwartet Sie dann übermorgen, also am Mittwoch, den 7. August, bevor wir am nächsten Montag in eine neue Staffel starten. Da geht's dann um das weltweite Geschäft mit den Drogen. Herzlichen Dank jedenfalls für Ihre Aufmerksamkeit bis dahin und Ihre Meinung ist mir wichtig. Schreiben Sie Ihre Gedanken auf, Ihre Anregungen, Ihre Kritik, auch Ihre Wünsche. Gerne per Mail direkt an kontakt@mediapioneer.com. Und nicht vergessen, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Unterwelten. Die Abgründe der organisierten Kriminalität. Ein Pioneer Briefing Spezial.